Könnt ihr einmal die erste Folie mit einblenden? Denn da ist ein Zitat drauf eines der berühmtesten amerikanischen Präsidenten. Es war der 16. Präsident, der als erster Präsident auch einem Attentat zum Opfer fiel. Von 1861 bis 65 war er es. Und er hat dieses Zitat geprägt: "The best way to destroy the enemy is to make him a friend." Also die erste oder die beste Art, einen Feind zu zerstören, liegt darin, ihn zum Freund zu machen. Er hat gegen die Abtreibung oder die Abschaffung der Sklaverei gekämpft und hatte dadurch allein schon viele Feinde gegen sich. Vermutlich war das der Hauptgrund, warum er diesen Satz geprägt hat, weil er gemerkt hat, auch politisch kann ich letztlich meine Feinde dadurch besiegen, indem ich sie zum Freund mache. Vielleicht hatte er aber auch diese Geschichte vor Augen, die wir eben gehört haben zu Beginn des Gottesdienstes aus Apostelgeschichte 9. Da wird sich vielleicht jetzt mancher so im Raum denken, wenn das mal so leicht ginge, meinen größten Feind zum Freund zu machen. Und doch könnte ich mir vorstellen, dass eine tiefere Weisheit in diesem Zitat liegt. Und es sich zumindest mal lohnt, darüber nachzudenken, ob das nicht auch eine Strategie sein könnte, bevor ich weiterhin viel Energie da einsetze, um gegen meine Feinde zu kämpfen. Die Umkehr von Saulus ist eine besondere Story, keine wie jede andere. Der Arzt Lukas hat dieser Story gleich dreimal einen Abschnitt in der Apostelgeschichte gewidmet. Einmal in dieser Erzählung, die wir gehört haben, und dann noch in zwei Reden, die der Apostel Paulus gehalten hat, wo er auf seine eigene Umkehr Bezug nimmt. Außerdem gibt es weitere drei Stellen im Neuen Testament, in Galater 1, 1. Korinther 15 und Philipper 3, die auch nochmal Bezug nehmen auf diese besondere Umkehr des Paulus. Es scheint also es ist die bestbezeugteste Geschichte eigentlich im Neuen Testament neben den Geschichten von Jesus. Schauen wir noch mal ein bisschen hinein in das, was in dieser Geschichte abläuft, und wir blenden mal die nächste Folie ein. Da beziehe ich mich auf den Vers 1. Da heißt es: Saulus verfolgte immer noch die Jünger des Herrn und drohte ihnen mit Hinrichtung. Luther hat das so ein bisschen prägnanter oder wörtlicher übersetzt: mit Drohen und Schnauben ging er gegen die Anhänger der neuen Lehre vor. Wir spüren da etwas von Zorn, von Aggression, von Wut auf diesen neuen Weg, auf diese neue Lehre von Jesus Christus, obwohl er schon gestorben war, für die Christen wieder auferstanden war, für ihn natürlich alles andere als auferstanden war. Er wollte diese Lehre von Christus bekämpfen. Und wir schauen uns mal auf der Folie an, diesen Weg, den er dann vor sich hat. Er will also von Jerusalem nach Damaskus gehen. Ich weiß nicht, ob man das hinten noch erkennen kann. Von Jerusalem zum See Genezareth war ungefähr die halbe Strecke und dann nochmal die weitere Strecke bis nach Damaskus. Das waren etwa 260 Kilometer zu Fuß. Also kein Zuckerschlecken. Ja, der Paulus, oder er wird ja hier Saulus genannt, das ist ein hebräischer Name, der hatte wirklich Energie. Der hat sich was vorgenommen, gegen die Jünger von Jesus vorzugehen. Noch heute erinnert, das zeigt die nächste Folie, das Damaskustor in Jerusalem an diesen Weg von Jerusalem nach Damaskus, den es eben damals schon gab, zur Zeit von Jesus. Da gab es also einen Weg, der von Jerusalem, von diesem Tor direkt bis nach Damaskus führte. Diese Stadt ist ja eine uralte Stadt, östlich des Hermongebietes gelegen, und linksseitig, also Richtung Westen, sieht man so zwei Bergzüge, die schneebedeckten Hermongebirge und so weiter. Auf der rechten Seite ist viel, 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 viel Wüste. Aber strategisch gesehen war das eben, diese Stadt, ein Kulturzentrum und eine Zufluchtsstätte für Wüstennomaden, die also auf dem Weg waren aus der Wüste raus. Dorthin will er gehen. Interessant ist noch vielleicht geschichtlich, dass Josephus Flavius davon berichtet, dass mit den jüdischen Kriegen oder den Aufstand der Juden gegen Rom hier in Damaskus allein etwa 10.000 Juden getötet worden sind um das Jahr 60. Das heißt, in Damaskus gab es eine große jüdische Kolonie und die war sozusagen die Basis dafür, dass überhaupt Christen nach Damaskus oder diese Christen dort, diese Lehre von Jesus dort weitergegeben werden konnte. Und der Paulus, der ahnte schon, dass das in den Synagogen stattfindet, dass dort die Menschen mit dieser neuen Lehre von dem auferstandenen Jesus konfrontiert worden sind. Und dorthin ist er unterwegs. Vielleicht habt ihr es diese Woche gehört, auch Damaskus war wieder in der Presse. Leider verhindern die Russen gerade Hilfslieferungen dort nach Damaskus. Dort leben Menschen, die nicht dem Assad-Regime treu bleiben. Und deswegen blockiert das Russland und leider gibt es da wieder tragische Geschichten. Damaskus also das Ziel dieses verbissenen, übermotivierten Saulus. Er hält wichtige Dokumente in der Hand, nämlich Vollmachten von dem Hohenpriester, das war der Chef der Priester in Jerusalem. Und mit diesem Dokument hat er das Recht oder die Möglichkeit, Christen abzuschleppen, zu verhaften und nach Jerusalem zu führen. Er ist auf Abwägen. Auf Abwägen, und das macht die Geschichte deutlich, wer sich auf Abwägen befindet, handelt manchmal abwegig. Abwegig wird übrigens mit E geschrieben, nicht mit Ä, weil es tatsächlich von dem Abweg abgeleitet ist. Ja? Du als Lehrerin müsstest das ja wissen. Ja, so macht er sich auf den Weg, aber ist, wie gesagt, auf Abwägen. Ein zweites, einem Feind am Boden und man könnte auch sagen, Eifer gegen Jesus macht blind. Vers 3 heißt es, auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, da umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und er hörte eine Stimme, die zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er ist also plötzlich umgeben von einem Lichtschein, eben in einem der Lieder klang das auch an, dass Gottes Gegenwart von einem Lichtglanz umgeben ist, das in die Dunkelheit hineinbricht. Und das wird an vielen Stellen der Bibel deutlich, schon bei Mose, wo ein Feuer ihm erscheint. In Psalm 29, Vers 7, da heißt es auch, die Stimme des Herrn spuckt Feuerflammen. Oder in Hesekiel 1, ich sah einen stürmischen Wind aus dem Norden heranbrausen. Der trieb eine große Wolke vor sich her. Sie bestand aus flackerndem Feuer und ein Lichtglanz umgab sie. Mitten im Feuer funkelte es wie ein kostbarer Edelstein. Wo Gott erscheint, wo Gott den Menschen erscheint, da wird es offensichtlich hell. Das Bild, das dahinter steckt, ist so, dass der Himmel, also die unsichtbare Welt, sozusagen auf sich öffnet wie eine Tür, durch die plötzlich der Lichtstrahl Gottes zu den Menschen kommt. Wo sie erfasst werden von diesen übernatürlichen Wellen, wo sie erfasst werden von diesem Lichtglanz, der sie förmlich zu Boden wirft, weil sie dieser Helligkeit, dieser übernatürlichen Kraft eigentlich gar nicht widerstehen können. Naturwissenschaftlich nicht beweisbar. Und doch ist es erfassbar. Menschen spüren es. Sie spüren es in ihrem Herzen, in ihrer Seele, dass da irgendetwas aus der unsichtbaren Welt ihnen entgegenkommt. Vielleicht eine unbändige Liebe, die sie auf einmal spüren. Eine Kraft, die sie vielleicht vor etwas zurückhält, wie hier Paulus. Oder irgendetwas anderes. Menschen beschreiben das ganz unterschiedlich. Aber auf alle Fälle sind diese Erfahrungen so stark, dass sie Spuren im Leben von Menschen hinterlassen. In diesem Fall so stark, dass es sogar zu einer echten Lebenswende innerhalb kurzer Zeit kommt, innerhalb kurzer Tage. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast. Vielleicht, dass du irgendetwas, was du vorhattest, dass das blockiert wurde und du konntest dein Vorhaben nicht ausführen. Ich habe mich so ein bisschen erinnert an eine krasse Situation. Manchmal ist das ja, du hast was scheinbar Gutes vor und trotzdem wirst du dran gehindert. Ich hatte vor, ein Gemeindegründungsteam in Hamburg zu besuchen. Es war Winter und ich wollte losfahren. Erstmal streikte unser Auto, unser altes Auto, Wolfgang. Und dann habe ich schnell angerufen und habe bei Rissix nachgefragt, könnt ihr mir schnell das Auto leihen? Ich muss schnell zu einem Gemeindegründungsteam. Gut, die hatten das Auto zur Verfügung. Ich das Auto abgeholt, war natürlich schon zeitlich alles knapp, fahr los, dann fängt es an zu schneien. Ich denke, naja, Schnee macht mir ja nichts aus, ich fahre gerne bei Schnee, fahr weiter und es wurde immer dicker und immer fetter und ich konnte fast nur noch im Schritttempo fahren. Und irgendwie merkte ich, es geht nicht weiter. Bis ich dann irgendwann begriffen hatte, okay Klaus, du musst umkehren, es hat keinen Sinn. Noch heute frage ich mich, warum. Vielleicht wollte mich Gott vor irgendetwas anderen bewahren, keine Ahnung. Hier war es eine Blockade, die ganz deutlich macht, Paulus, so geht's nicht weiter. Dein Eifer in Ehren, aber er ist völlig am Ziel vorbei. So liegt er am Boden und hört diese Stimme. Seine Begleiter hören auch etwas, aber sie sehen nichts. Wir schauen uns mal die Situation nach einem Gemälde von Benjamin Cruyff oder wie der auch immer ausgesprochen wird. Wo sitzen unsere Holländer? Da sitzt ja einer. C-U-Y-P. Vielleicht kannst du mir nachher, wie das ausgesprochen wird. Cruyff. Cruyff. Okay. Ihr merkt schon, ich lasse es euch von dem Jordi nachher nochmal sagen. Also 1612, die Holländer sind ja die berühmtesten Maler, auch für die Deutschen. Ne? Und wir merken schon, von wem er beeinflusst worden ist. Habt ihr eine Idee? Von welchem anderen holländischen Maler? Rembrandt, genau, Kunstkenner. Und er hat sozusagen diese Szene so festgehalten. Auf jeden Fall entdeckt man oder kann man das Licht sehr schön sehen. Dann kommt eben diese Stimme, warum verfolgst du mich? Und die anschließende Frage von Saulus macht deutlich, dass er noch gar nicht begriffen hat, in welchem Film er gerade ist. Er hat noch gar nicht begriffen, dass er massiv diesen auferstandenen Jesus verfolgt, nicht den Toten. Und er dann eben fragt, wer bist du? Und Jesus sich outet oder man könnte sagen, sich offenbart und sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ja, und dann bekommt er diesen Hinweis von seinen Abwegen wegzugehen, auf einem neuen Weg unterwegs zu sein. Zunächst nach Damaskus, in die gerade Straße heißt das sogar hier. Dort ist ein Haus des Hananias, ein Freund von Jesus. Und tatsächlich in diesem Moment beginnt ein neuer Weg für diesen Saulus. Übrigens, manche sagen immer, Saulus war er vorher, Paulus hinterher. Das ist exegetisch nicht ganz haltbar. Saulus wird er nur hier genannt, weil das sein hebräischer Name war. Also das hat nichts mit seiner Bekehrung unbedingt zu tun. Manche legen das da so rein. 3 Tage lang ist er blind. 3 Tage isst er nichts und trinkt nichts. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast. Ich rate es dir nicht. Manche Experten sagen, maximal 1 Tag nichts trinken, danach wird's gefährlich. Und er war richtig am Boden. Er sieht noch nicht, was er angerichtet hat. Er ist blind und Übereifer oder blinder Eifer, ja, macht blind. Lässt uns nicht mehr das sehen, was dran ist und was gut ist. Übereifer und Fanatismus sind oft häufig Freunde miteinander. Fanatisch. Beim Kreuzworträtsel gibt es die Frage, ein fanatischer Eiferer mit 5 Buchstaben. Dagmar, das müsstest du doch wissen. Ein fanatischer Eiferer mit 5 Buchstaben. Also es geht um Fanatismus. Bitte? Ultra. Ah, okay, das sind die Fans, ne? Nicht schlecht. Okay, aber in diesem Fall Zelot. Die Zeloten, das waren ja die Eiferer, die fanatischen Eiferer, Kämpfer, die zur Zeit von Jesus mit Waffengewalt die Römer umstürzen wollten. Und die eben so radikal waren, dass sie teilweise blind waren für das, was sie angerichtet haben. Fanatismus kommt übrigens von dem lateinischen Fanaticus, von einer Gottheit in Entzückung, in Raserei versetzt sein. Rasend, fanatisch, begeistert, schwärmerisch sein. So, bitte? Fans sind manchmal so, ja, fanatisch, genau, Fanatikus. Also schwärmerisch. Und wenn ich das nur jetzt hier so nenne, zeigt das ein bisschen den Charakter von Saulus, was dazu geführt hat, dass er nun am Boden liegt. Ich weiß nicht, ob du sowas wie fanatisch sein aus deiner Biografie kennst. Manchmal kämpft man fanatisch für eine Sache, die einen in einen Übereifer hineinführt, die einen dazu führt, dass man andere verletzt, kein Auge mehr für sie hat, blind ist für ihre Situation, keine Sensorik mehr hat. Paulus bekommt diese Zäsur in seinem Leben verordnet. 3 Tage Pause. 3 Tage kann er seine Schriften nicht lesen. Das war die Höchststrafe für einen Juden, für einen orthodoxen, strenggläubigen Juden, nicht mehr in der Tora lesen zu können. Es ist im Prinzip ein Kometeneinschlag, der ihn hier zu Boden richtet. Eben noch mit Vollmachten ausgestattet, andere zu verhaften, jetzt liegt er lahm am Boden. Ein drittes und letztes, wie aber nun dieser Feind zum großen Freund von Jesus wird. Es ist interessant, bevor ich auf diesen Text hier zu sprechen komme, dass in Vers 11 noch heißt, da steht eine Bemerkung, dass er dort in Damaskus in dem Haus jetzt ist und betet. Er hat also einen Kontakt zu Gott, den hatte er vorher, den hat er auch jetzt in dieser krassen Situation. Also er hat diese Verbindung zu Gott, aber man könnte sagen, durch die Lichterscheinung, die er nun hatte, fängt erst eine richtige, lebendige, eine echte, eine weniger von Fanatismus geprägte Verbindung zu Gott an. Es fängt etwas Neues an. Vorher war er blind für die Gottesoffenbarung durch Jesus Christus, auch für die Auferstehung von Jesus Christus. Nun auf einmal kommt etwas ganz Neues hinein. Und ihm wird schonungslos aufgezeigt, welchen falschen Weg er bisher gegangen ist. Fakt ist, dass nun kein Strafgericht auf ihn wartet. Insofern ist er eigentlich der Erste, der in einer, also man könnte sagen, wahnsinnigen Art und Weise Gottes Gnade erfährt. Obwohl er spürt, was er angerichtet hat, er hat andere ermorden lassen, töten lassen durch seinen Fanatismus, bekommt er nun Gottes gnädige Zuwendung zu spüren. Durch Hananias, durch die Begegnung. Und Hananias ist ja erst noch zögerlich, er weiß, was für ein Kaliber da auf ihn wartet. Er weiß, dass dieser Saulus gekommen ist, Leute zu verhaften und vielleicht ihn auch. Und Jesus sendet ihn nun direkt zu diesem Saulus. Das musst du dir mal vorstellen, dass der Feind der Christen, der andere weggebracht hat, dass du den plötzlich begegnen sollst, dass du ihm sogar die Hände auflegen sollst, dass du ihn segnen sollst, den größten Feind. Aber Hananias hat den Mut. Vers 17 heißt es dann, er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und sofort fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und er ließ sich taufen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Nicht nur, dass sein Sehorgan geheilt wird. Nicht nur, dass er wieder aufstehen kann. Saulus begreift und ergreift den Glauben an Jesus Christus. Und damit verbunden ist eine radikale, ein bis an die Wurzeln gehende Umkehr. Sein Denken, seine Werte verändern sich von einem Tag zum anderen. Alles wird neu bewertet. Das ist die Einladung an uns auch heute wieder, mit diesem Gottesdienst, Dinge wieder neu zu bewerten, die du vielleicht in dieser Woche anders bewertet hast. Im Lichte von Jesus Christus, dem offenbarten Gott, neu zu sehen, wie kann ich mit meinen Feinden umgehen? Wie kann ich mit schwierigen Situationen umgehen? Wie kann ich Menschen begegnen, die mir bisher entgegenstanden? Und es kommt eine neue Kraft in das Leben von Saulus, die alles verändern kann. Meine Frage zum Schluss an dich: Nach welchen Maßstäben entscheidest du deinen Alltag? Welchen Wertmaßstab legst du zugrunde? Und welche Werte sollen auch jetzt in den nächsten Wochen eine Rolle spielen? Vielleicht gehörst du zu den Traurigen, die nicht in Urlaub fahren und arbeiten musst. Trotzdem, welche Werte sind da? Vielleicht hast du ein paar Wochen Pause. Ich gehöre zu den Glücklichen. Welche Werte spielen dort eine Rolle? Im Urlaub? Wie auch immer. Welche Rolle darf Jesus daran und darin spielen? Und noch eine grundsätzliche Frage, die auch mit dem Eingangszitat zu tun hat. Wie wäre es, wenn du davon ausgehst, dass Feindschaft zu einer anderen Person dadurch beendet wird, dass du sie zum Freunde machst? Vielleicht unmöglich, vielleicht aber mit Gottes Hilfe doch. Ein Feind auf Abwägen, ein Feind am Boden und der dritte Punkt, ein Feind wird zum Freund. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke für diese eindrückliche Geschichte. Danke für die Geschichte von Paulus, der so eine radikale Wende erlebt hat in seinem Leben. Danke, dass du ihm begegnet bist. Und danke, dass du vielen hier im Raum auch schon begegnet bist und auch wieder neu begegnen willst. Lass uns davon unser Leben neu bewerten, neue Entscheidungen treffen, andere Entscheidungen, wie wir sie treffen würden, wenn wir nicht mit dir leben. So bete ich einfach, du hast gesehen, was jeder da so vor Augen hatte, für sich persönlich, dass du einfach die nötige Kraft dazu gibst. Und danke, dass du auch heute noch lebendig bist. Danke, dass wir das in der Taufe feiern konnten vor wenigen Wochen, wo 10 Menschen das auch so bezeugt haben, dass da eine Lebenswende war. Segne du sie ganz besonders und lass sie spüren, dass es gut ist, auch Neubewertungen vorzunehmen. Danke für jeden, der jetzt aktuell auch im Urlaub ist. Wir beten um deinen Segen, neue Kraft, neue Stärke. Beten auch für diejenigen, die jetzt auch arbeiten werden in diesen nächsten Wochen. Du siehst Begegnungen in der Alltagswelt. Gib die Kraft dazu, auch zu spüren, dass du als lebendiger, auferstandener Herr dabei bist. Danke, Herr, dass wir diesen Gottesdienst feiern können. Und danke, dass nicht nur wir feiern hier, sondern viel an diesem Ort, aber auch in ganz Deutschland und weltweit. Du hast auch heute viele Menschen, die diesen neuen Weg mitgegangen sind. Du hast Jünger und du willst weiter Menschen zu Jüngern machen. Dafür loben wir dich. Amen.